SRF 2 Kultur.
Letzter Tag des alten Jahres. Ein Anlass, über die Zeit nachzudenken und unser Verhältnis zu ihr. Über die Tage, die uns zwischen den Fingern zerronnen sind. Über die Momente, in denen wir besonders besorgt oder zufrieden waren. Wir sollten mehr Zeit haben, uns mehr Zeit lassen und anderen mehr Zeit schenken. Dafür aber müssten wir unser Leben entschleunigen. Das ist ja nicht nur ein therapeutischer Ratschlag, sondern eine altbekannte kulturkritische Forderung. Doch diese Forderung greife zu kurz, sagt der Hamburger Wissenschaftsjournalist und Autor Peter Spork. Es komme vor allem auf einen natürlichen Umgang mit der Zeit an. Wichtig sei, zur richtigen Zeit ins Licht zu treten und sich zur richtigen Zeit der Dunkelheit hinzugeben. Nur wer seiner eigenen inneren Uhr folge, lebe gut, gesund und lang. Eine verheißungsvolle Idee, für die sich Kontext heute Zeit nimmt. Am Mikrofon Sabine Bitter. Peter Spork, Sie haben Ihr Buch mit dem Titel Wake Up, drei Eulen gewidmet. Sie sind studierter Neurobiologe und Wissenschaftsjournalist in Hamburg, betreiben also dort keinen Kleintierzoo. Was also hat es mit den Eulen auf sich?
Ja, die Eulen sind die anderen Mitglieder meiner Familie, die alle samt sogenannte Spätschläfer sind. Oder wenn man die Wissenschaft der Chronobiologie nimmt, also die Wissenschaft der inneren Uhren, dann werden sie eben als Eulen bezeichnet. Das ist ein chronobiologischer Fachbegriff für Menschen, die von ihrem inneren Rhythmus her eher etwas verzögert ticken und deshalb abends spät müde werden und morgens aber gerne sehr lange schlafen und auch lange brauchen, um am nächsten Tag wieder besonders fit zu sein.
Wo die Eulen heulen, dürften auch die Lerchen nicht weit sein.
Da haben Sie recht, die Lerchen, das ist der andere Part, der andere Chronotyp, wie die Chronobiologen sagen. Das sind die Frühaufsteher, die werden abends früh müde und sind morgens oft schon vor dem Wecker klingeln in aller Frühe wach. Allerdings muss ich dazu sagen, es gibt nicht nur Eulen und Lerchen, sondern die allermeisten Menschen sind Durchschnittstypen, das heißt, die liegen irgendwo dazwischen.
In all diesen Fällen aber sagen Sie, Peter Spork, in Ihrem Buch, der ganze Organismus sei rhythmisch organisiert. Wie lässt sich das wissenschaftlich belegen?
Das können Sie auf ganz verschiedene Arten messen. Sie können zum Beispiel einzelne Zellkulturen von einzelnen Organen nehmen, einfach nur eine Leberzelle isolieren und schauen, dass diese Leberzelle in einem bestimmten Rhythmus weiter tickt. Auch wenn sie völlig isoliert ist, werden einzelne Gene in dieser Zelle an- und abgeschaltet im Tagesrhythmus. Sie können inzwischen messen, dass sie bis zu 15-20% der Gene in einzelnen Zellen im Tagesrhythmus schwanken. Wenn Sie den ganzen Körper nehmen, finden Sie überall Gene, die schwanken. Bis zu 90% unserer Genaktivität ist rhythmisch organisiert. Wir beide sind uns biochemisch gesehen jetzt zum gleichen Zeitpunkt ähnlicher als ich mit mir selbst in 12 Stunden. Man kann auch sagen, jedes Organ hat zu bestimmten Tageszeiten ja auch unterschiedliche Aufgaben. Unser Gehirn, da ist es uns allen offensichtlich, tagsüber soll unser Gehirn denken, es soll Informationen aufnehmen, verarbeiten, es soll etwas lernen. Und im Schlaf, nachts, soll dieses Gehirn eben nichts mehr aufnehmen, sondern es soll das, was es zuvor aufgenommen hat, verarbeiten, konsolidieren, es soll die Dinge, die unwichtig waren, wegwerfen, andere Dinge soll es verfestigen. Die Leber muss zu ganz anderen Zeiten aktiv sein. Abends muss sie Enzyme ausschütten, bei den meisten Menschen zumindest, die zum Beispiel Alkohol abbauen. Morgens hat sie wieder andere Aufgaben. Muskulatur muss vor allem aktiv sein, wenn wir sportlich Höchstleistungen vollbringen wollen und so weiter. Und das finden Sie überall im Körper. Und es ist einfach wichtig, dass diese einzelnen Rhythmen miteinander gut synchronisiert sind und dass dieses hochkomplexe Räderwerk des Zeitgefühls in unserem Körper gut und fein aufeinander abgestimmt ist.
Nun ist es ja gut, wenn wir das wissen, aber wir spüren das ja nicht unbedingt. Wie können denn Laien ihre innere Uhr überhaupt erkennen?
Tatsächlich haben wir keinen direkten Zugang zu diesen Rhythmen. Also wir haben kein Sinnesorgan dafür, um zu sehen, ticken wir noch richtig oder nicht. Im Gegenteil ist unsere Biologie sogar darauf ausgerichtet, dass sie auch mit Grenzsituationen klarkommt und dass gerade zum Beispiel das Arbeiten nachts vordergründig vordergründig uns keine Probleme machen. Aber wenn Sie die Physiologen anfangen zu messen, dann sehen Sie eben, dass alles aus dem Gleichgewicht gerät und dass es auf Dauer zumindest große Probleme gibt. Das kennt eigentlich jeder inzwischen, wenn man eine Fernreise über mehrere Zeitzonen hinweg macht, nach New York fliegt oder Peking, dann merkt man ganz drastisch die Wirkung der inneren Uhren im sogenannten Jetlag, dass man plötzlich nicht schlafen kann, wenn dort Nacht ist, dass man Appetit hat zu Zeiten, wo man sonst überhaupt keinen Appetit hat und umgekehrt. Sie fliegen nach Peking und sollen einen Vortrag halten, wenn in Zürich oder Basel es mitten in der Nacht ist, dann wird dieser Vortrag nicht gut, es sei denn, Sie hatten dort ein paar Tage Zeit, sich an die neue Zeitzone anzupassen. Da merken wir es eigentlich am deutlichsten, wir merken es aber auch zum Beispiel in diesem Mittagsschlaftief. Viele Menschen bekommen so zwischen 14, 15, 16 Uhr, merken sie, dass sie eine Pause brauchen. Oder wo sie es auch merken, zum Beispiel, dass sie abends schläfrig werden, nachts schlafen möchten und es sehr schwer fällt, nachts wach zu bleiben. Aber selbst wenn sie die ganze Nacht wach geblieben sind, die Nacht durchgemacht haben, werden sie merken, dass sie am nächsten Morgen so ab 9 oder 10 Uhr wieder wacher werden und gar nicht das Gefühl haben, dass sie so unausgeschlafen sind. Auch da merken sie ihre innere Uhr, die sie sozusagen wieder weckt, obwohl sie nicht geschlafen haben, weil das erste Leistungshoch des Tages ist.
Peters Borg, wer seiner inneren Uhr folgt, müsse, so sagen Sie in Ihrem Buch, erst einmal auch bereit sein, sich ganz dem Schlaf hinzugeben, also auszuschlafen. Warum?
Ja, das hat damit zu tun, dass wir im Grunde als Gesellschaft chronisch unausgeschlafen sind. Die innere Uhr sagt uns ja eigentlich, wann wir schlafen sollen. Und ich sag mal, wenn wir ganz den natürlichen Rhythmen folgen wollten, dann sollten wir schlafen gehen, wenn wir müde werden abends. Und wir sollten natürlich keinen Wecker stellen, sondern dem Körper so viel Schlaf schenken und auch dem Geist, wie er braucht, sprich so lange schlafen, wie es irgend geht. Das wäre sozusagen ideal, das natürliche Ideal, wie es viele von uns ja auch in den Ferien oder am Wochenende praktizieren. Nun ist es so, dass es auch für die Stabilisierung der inneren Rhythmik des gesamten inneren Zeitgefühls wichtig ist, zur richtigen Zeit zu schlafen und zur richtigen Zeit aktiv zu sein. Und diese Systeme, also das Schlafbedürfnis und die innere Zeitmessung, die ergänzen sich. Und wenn man das eine System stört, dann stört man zwangsläufig auch das andere. Und die Gesellschaft als solche neigt dazu, zu wenig zu schlafen. Das hat kulturelle Gründe. Es hat Gründe damit, dass wir immer mehr in den Tag reinpacken wollen. Es hat damit zu tun, dass wir in dieser 24-Stunden-Gesellschaft leben, wo wir eben keinen Unterschied mehr machen zwischen Tag und Nacht. Das hat damit zu tun, dass uns Freizeit und Arbeit einfach wichtiger ist als Schlafenszeit. Und deshalb fordere ich einfach, wir müssten wieder mehr darauf achten, auszuschlafen.
Sie stellen ja eine These auf, nämlich Schlafmangel macht dick, alt, dumm und krank. Wenn ich jetzt das sehr plakativ verkürze, wie lässt sich das belegen?
Ja, das ist zusammengefasst im Grunde die Erkenntnis der Wissenschaft seit 10, 20, ja teilweise 30 Jahren. Alle neuen Studien aus diesen Bereichen der Schlafforschung und der Chronobiologie bestätigen im Grunde nur noch diese Erkenntnis. Und das war für mich auch eigentlich der Antrieb, das Buch zu schreiben, weil ich gesagt habe, die Wissenschaft liegt auf der Hand. Es muss eigentlich eine Debatte angestoßen werden in der Gesellschaft, was wir damit machen, damit, dass wir chronisch als Gesellschaft gegen die natürliche Zeit leben, gegen die innere Rhythmik leben und zu wenig schlafen. Krank, dick, dumm, alt. Das ist sehr überspitzt zusammengefasst, was passiert, wenn man zu wenig schläft und wenn man gegen die inneren Uhren lebt. Das Gehirn braucht Schlaf. Es ist auch nur zu bestimmten Zeiten voll leistungsfähig. Wenn man diese Regeln nicht einhält, wird man immer dümmer, kann man in wissenschaftlichen Studien belegen. Reaktionszeiten lassen nach, Lernfähigkeit lässt nach, Konzentrationsfähigkeit lässt nach, die Stimmung lässt nach, sie werden reizbarer. Das kennt eigentlich jeder, wenn er einen Menschen kennt, der immer zu wenig schläft. Das ist eigentlich Alltagswissen. Dann weiß man inzwischen, dadurch, dass ein Leben gegen die inneren Rhythmen, dass die Stoffwechselsysteme nicht mehr so gut aufeinander abgestimmt sind, erhöht das Risiko für Übergewicht. Es erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, für Diabetes und auch für psychische Krankheiten aller Art. Und als letzter Punkt, das Altwerden. Im Schlaf schüttet der Körper Wachstumshormone aus. aus. Das verjüngt den Körper praktisch überall. Es sorgt dafür, dass Organe sich regenerieren können, dass neue Zellen gebildet werden. Bei Kindern sorgt es definitiv dafür, dass sie wachsen. Und deshalb ist es völlig klar, wenn man zu wenig schläft, wenn man zu falschen Zeiten schläft, dass man dann auch schneller altert. Letztlich ist das Dauerstress für den Körper. Und der macht auf zellulärer Ebene jede ihrer Billionen Zellen, altert dadurch schneller. Und das lässt uns insgesamt als Organismus auch schneller altern.
Es gibt in der Schweiz zwei neuere Studien, eine vom Bundesamt für Gesundheit in Zusammenarbeit mit den Universitäten Basel und Zürich und eine des Gottlieb-Duttweiler-Instituts. Und beide Studien kommen zum Schluss, dass wir heute weniger schlafen als früher. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum wir offenbar weniger schlafen als früher?
Ja, auch das wurde epidemiologisch untersucht in den USA in diesem Fall. Je mehr wir Menschen arbeiten, desto weniger schlafen wir. Das ist erstmal die ganz triviale Aussage. Wir müssen uns klar machen, wir haben drei Arten, wie wir unsere Zeit aufteilen. Wir kennen Arbeitszeit, wir kennen Freizeit und Schlafenszeit. Viele von uns arbeiten eher mehr. Zumindest in den letzten Jahren. Wobei, wenn man jetzt den Trend von vor 100 Jahren nimmt, da haben die Menschen wahrscheinlich noch mehr gearbeitet. Sie hatten aber sehr viel weniger Freizeit. In unserer Gesellschaft jetzt geht teilweise die Arbeitszeit so im großen Trend vielleicht eher zurück. Dafür nimmt aber die Freizeit einen viel größeren Raum ein. Und weil uns die Freizeit so wichtig ist und wir natürlich weiterhin viel arbeiten müssen, bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit. Und das ist, auf Schlaf zu verzichten, Schlaf zu opfern. Wir bleiben abends eigentlich immer länger auf. Da gibt es auch den Klassiker, viele Menschen gucken abends noch ihre Lieblingsfernsehsendung und danach gehen sie dann zu Bett, egal ob sie schon eine Stunde früher müde geworden sind. Morgens klingelt aber gnadenlos der Wecker und je mehr wir arbeiten müssen, desto früher stellen wir den Wecker noch und ja, auf der Strecke bleibt der Schlaf. Und es täte vielen von uns, glaube ich, gut, mehr darauf zu achten, dass die innere Rhythmik synchron läuft mit dem äußeren Tag-Nacht-Rhythmus und dann hätte man vielleicht von der absoluten Zeit weniger Freizeit, aber diese Freizeit könnte man viel, viel mehr genießen. Man wäre viel kreativer, leistungsfähiger in dieser Zeit und in der Arbeitszeit ganz nebenbei auch. Also auch Arbeitgeber müssten ein Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeiter mehr schlafen wieder.
Bleiben wir noch kurz bei der Schlafforschung, die ja eben besagt, dass wir heute weniger schlafen als früher. Wenn nun Forscher die Schlafdauer testen, müssen die Probanden ja ins Schlaflabor. Und dort werden sie mit Kabeln an Messgeräte angeschlossen und so weiter. Also bei einer solchen Versuchsanordnung dürfte eine Nacht im Schlaflabor ja auch einiges unruhiger und kürzer ausfallen als zu Hause im eigenen Bett. Wie verlässlich sind solche Studien überhaupt?
Ja, man muss immer schauen, was man unter welchen Bedingungen messen möchte. Also im Schlaflabor messen sie nicht unbedingt, wie lange die Menschen schlafen. Da haben sie völlig recht, in diesem verkabelten Zustand schläft zumindest in der ersten und in der zweiten Nacht niemand so lang, wie er zu Hause schlafen würde. Unsere Daten über die Schlafdauer der Menschen haben wir eigentlich einfach durch Umfragen, Fragebogen, Internetfragebögen und solche Sachen, wo die Menschen einfach angeben, wann sie zu Bett gehen, wann sie wieder aufstehen, wie lange sie ungefähr zum Einschlafen brauchen und so. Im Schlaflabor untersucht man eigentlich eher, was im Körper während des Schlafs passiert. Man macht also Hirnstrommessungen, überwacht Puls, Herz-Kreislauf-Funktionen, man schaut, ob die Beine zucken oder ob es Schnarchgeräusche gibt und solche Sachen und erfährt da sehr viel über die innere Schlafregulation. Was an solchen Fragen geht man eher im Schlaflabor nach. Die Schlafdauer ist unheimlich schwierig zu messen.
Peter Spock, wir haben alle Unternehmer oder Politiker im Ohr, die sich damit brüsten, mit wenig Schlaf auszukommen, mit sehr wenig Schlaf und damit auch ihre Tüchtigkeit betonen. Vor dem Hintergrund der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, scheint Ihr Plädoyer für Ausgeschlafenheit ein etwas frommer Wunsch zu sein, wenn ich das so sagen darf. Denn wer viel schläft, gilt landläufig zunächst mal als faul.
Ja, das ist eins der größten Probleme überhaupt bei uns in der Gesellschaft. Obwohl seit 10 Jahren, 15 Jahren man weiß, dass nur Menschen, die voll ausgeschlafen sind, voll leistungsfähig sind, dass der Schlaf uns Kreativität schenkt und uns Schnelligkeit auch schenkt, obwohl das so ist, meinen wir immer noch, unsere Wichtigkeit betonen zu können, indem wir sagen, wir schlafen wenig. Das heißt, gerade bei Politikern, bei Managern haben wir dieses Phänomen, dass sie immer wieder sagen, mir reichen 4 Stunden, 5 Stunden Schlaf jede Nacht. Mehr Zeit habe ich auch gar nicht, weil ich so viel arbeiten muss. Und alle finden das toll, sie finden es sexy. Sie sagen, das ist ein Held, der so etwas macht. Und hier muss die Gesellschaft als Ganze umdenken und die Leistungsträger, die Meinungsführer, die Entscheider müssen natürlich vorangehen. Die müssen sagen, wir Politiker schaffen Nachtsitzungen ab. Wir gehen lieber schlafen, weil was wir nachts um 2, 3 beschließen, ist sowieso Humbug. Das weiß man inzwischen. Das ist so, als wären wir alkoholisiert gewesen, weil das Gehirn in Wahrheit gar nicht mehr richtig denken kann um diese Zeit. Wenn die Gesellschaft akzeptiert hat, dass derjenige, der Gesellschaft praktisch etwas geben will, derjenige, der besonders kreativ sein möchte, der besonders handlungsfähig sein möchte, dass derjenige darauf achten muss, ausreichend zu schlafen, dann würde sich ganz viel automatisch ändern. Und es gibt Kulturen, wo ein solches Denken existiert. In Japan dürfen sie praktisch tagsüber immer und überall schlafen, in U-Bahnen sowieso, aber auch im Büro oder auch bei Parlamentsdebatten dürfen die Politiker schlafen, während der Debatte. Man nennt das dann Inemuri, das heißt übersetzt Anwesenheitsschlaf. Und die Menschen, die das tun, die zeigen damit, dass sie fleißig sind. Die zeigen damit, dass sie leistungsbereit sein wollen, dass sie immer auf der Höhe der Zeit bleiben wollen. Das ist ein ganz für uns unverständlich. Wir lachen oft, wenn wir das sehen, aber davon könnten wir uns ein Scheibchen abschneiden.
SRF 2 Kultur, Sie hören Kontext. Zu Gast ist der Neurobiologe und Wissenschaftsjournalist Peter Spork. Er plädiert in seinem neuen Buch Wake Up für eine ausgeschlafene Gesellschaft. Peter Spork, wenn wir uns entschließen, unserem eigenen chronobiologischen Rhythmus zu folgen, was tun wir da am besten zuerst?
Ja, zuerst sollten wir uns Zeit nehmen. Also wir sollten wieder ein bisschen zurücktreten und sollten einfach versuchen, was vielleicht das Schwierigste von allem ist, diese Intuition dafür zurückzugewinnen, wann wir müde werden, wann wir wach sind, wann unser Körper was möchte, wann er Appetit hat, wann er das Gefühl hat, er kann leistungsfähig im körperlichen Sinne sein, also wann wir Sport machen wollen oder auch tagsüber zum Beispiel ein Nickerchen machen wollen und solche Dinge. Diese Intuition ist uns verloren gegangen und es wäre ganz wichtig, sie zurückzugewinnen. Und dann kann man die innere Rhythmik natürlich unterstützen. Der wichtigste Punkt für die innere Rhythmik ist das Licht. Unsere inneren Uhren gehen für sich genommen relativ ungenau. Das macht biologisch auch Sinn, weil sie sich ja anpassen müssen an ständig wechselnde Bedingungen. Also müssen sie aber über diese Bedingungen aufgeklärt werden. Das tun sie durch, die Fachleute sagen, Zeitgeber. Und der wichtigste dieser Zeitgeber ist das Licht. Das wird permanent von den inneren Uhren gemessen und zwar über die Netzhaut in den Augen durch spezielle Rezeptoren. Und das können wir ausnutzen. Wenn wir tagsüber viel helles Tageslicht wahrnehmen, vor allem vormittags, weil wir als Gesellschaft eher verzögert sind, ist es wichtig, vor allem das vormittags zu machen. Vormittags nach draußen gehen, zu Fuß zur Arbeit gehen, ohne Sonnenbrille, damit Licht in die Augen dringt oder mit dem Fahrrad fahren. Ganz gezielt vormittags eine Lichtdusche nehmen. Und wenn man nicht nach draußen gehen kann, dann vielleicht eine Tageslichtlampe oder eine Lichttherapielampe mit hellem, kaltweißem Licht auf den Schreibtisch stellen, auf den Frühstückstisch stellen, sodass man früh morgens die inneren Uhren das Signal bekommen, jetzt ist Tag, jetzt musst du wach werden. Und umgekehrt müssten wir versuchen, abends und nachts Licht eher zu meiden. Das heißt, diese langen Sommerabende, die ja so schön sind, die wir ja auch alle genießen, da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Man muss sich zumindest bewusst machen, wenn man so lange draußen am Tageslicht sitzt, dass man natürlich morgens eigentlich ausschlafen sollte. Und das tun die wenigsten. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wir opfern Schlaf für Freizeit. Nachts mehr Dunkelheit, auch weniger helles Kunstlicht. Also lieber Leuchtmittel, die ein rötliches, gelbliches Licht haben und nicht zu hell sind, tagsüber dafür die hellen, kaltweißen Leuchtmitteln.
Wenn Sie nicht die Eule oder Lerche geben hier, sondern sagen wir als Versuchskaninchen hinhalten mögen, Sie leben in Hamburg, in dieser Jahreszeit dürfte es morgens erst gegen 9 Uhr hell werden, tagsüber könnte es trüb und neblig bleiben und ab 16 Uhr dürfte es schon wieder dunkel werden. Wenn Sie nun Ihrer inneren Uhr folgen, müssen Sie nach der Arbeit ja eigentlich gleich ins Bett. Gibt es noch andere Möglichkeiten, um stärker nach seinem eigenen Rhythmus zu leben?
Ja, die innere Uhr ist natürlich clever. Also die Biologie hat dieses Problem ja schon seit Milliarden Jahren im Grunde. Die eicht sich sozusagen immer auf die Tagesmitte. Das heißt, wenn es morgens weniger Licht gibt und abends auch weniger Licht gibt, dann stellt sich die innere Uhr immer wieder ordentlich ein. Das Problem, das die Menschen hier in Hamburg zum Beispiel haben, das haben Sie völlig recht, die kommen eigentlich gar nicht mehr tagsüber ins Licht. Morgens fahren sie im Dunkeln zur Arbeit, abends fahren sie im Dunkeln wieder nach Hause und die Zeit dazwischen verbringen sie in einem Büro, was in den allermeisten Fällen viel zu schlecht ausgeleuchtet ist. Dann verzichten sie es auch noch, mittags in der Mittagspause mal nach draußen zu gehen, weil sie wollen ja lieber schnell Feierabend machen, das sind wir beim Stichwort Freizeit, und sie kommen im Grunde überhaupt nicht ans Tageslicht. Auch hier in Hamburg könnte man das anders machen. Man könnte mittags eine längere Mittagspause machen und in dieser Zeit tatsächlich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nach draußen gehen. Auch wenn es ein neblig, trüber Tag ist, haben sie immer noch Helligkeiten von 10.000 Lux, auch in so einem richtigen, wolkenverhangenen Wintertag. Und die reichen natürlich, da eine Dreiviertelstunde, 10.000 Lux, das reicht, um die inneren Uhren wieder zu stärken. Und wenn sie dann im Dunkeln nach Hause gehen, müssen sie natürlich nicht gleich ins Bett gehen. Das fordere ich auch gar nicht. Ihre innere Uhr wird ja auch, weil sie eben so schön am Licht waren, sie auch noch nicht gleich müde werden lassen. Ich fordere, dass sie dann zu Bett gehen, wenn ihre innere Uhr ihnen sagt, dass sie müde werden. Und das muss noch nicht sein, wenn es dunkel ist. Wenn sie jetzt aber natürlich tagsüber nie draußen waren und es war den ganzen Tag für die innere Uhr zu dunkel und abends gehen sie, ich sag mal, ins Fitnessstudio, machen richtig Sport, powern nochmal so richtig den Kreislauf hoch. Im Fitnessstudio ist es womöglich auch noch ganz hell ausgeleuchtet. Es gibt dort ganz grelle, helle Lampen. Dann ist für die innere Uhr das eigentlich erst Tagesmitte. In Wahrheit ist es 6, 7, 8 Uhr abends, aber ihre innere Uhr denkt natürlich, jetzt ist absolut 12 Uhr mittags. Ich renne, ich laufe, ich sitze auf dem Ergometer und ich habe es hell. Dann ist es natürlich klar, dass die innere Uhr dem Körper verzögert sagt, dass er schlafen soll. Und das sind so die Dinge, die man ändern muss. Ich würde jetzt sagen, ganz krass, ich als Freiberufler kann es teilweise auch so umsetzen. Ich mache meinen Sport mittags, gehe mittags raus joggen. Jetzt um diese Jahreszeit vormittags, wenn es hell ist am besten. Und abends arbeite ich noch eine Runde. Das ist eigentlich für die biologische Rhythmik viel natürlicher.
Peter Spork, Sie haben es angesprochen, Sie sind Freiberufler. Noch schwieriger, nach der inneren Uhr zu leben, dürfte es für Leute sein, die eben angestellt sind oder die in der Nacht arbeiten müssen. Schichtarbeit, das sagen Sie auch in Ihrem Buch, verkürzt die Lebenserwartung und erhöht das Risiko für viele Krankheiten. Lässt sich die Belastung durch Schichtarbeit überhaupt irgendwie abfedern?
Ja, das ist tatsächlich eins der wichtigsten Kapitel, weil man hier einfach sieht, wie die Gesellschaft auch die Bedürfnisse krass ignoriert. Natürlich möchte ich nicht sagen, dass Schichtarbeit, Nachtarbeit abgeschafft werden muss. Es gibt einfach wichtige Bereiche, wo wir Schicht- und Nachtarbeit brauchen. Das ist keine Frage. Aber obwohl wir seit 30 Jahren wissen, dass praktisch das Risiko für jede Krankheit steigt durch regelmäßige Schicht- und Nachtarbeit, steigt die Zahl der Menschen, die Schicht- und Nachtarbeit leisten, permanent an. Das kann nicht richtig sein. Das heißt, es gibt immer mehr Bereiche und Berufe, wo Schichtarbeit und Nachtarbeit geleistet wird, ohne dass das zwingend notwendig wäre. Beispiel Callcenter, Beispiel Supermärkte, die die ganze Nacht offen haben. Auch im Krankenhausbetrieb werden viele Aufgaben in die Nacht verlegt, die dort nicht notwendig wären. Also das wäre die erste Forderung, Nacht- und Schichtarbeit tatsächlich zu begrenzen auf Berufe und Arbeiten, wo es wirklich nötig ist. Ansonsten die schlichtweg zu verbieten, weil sie einfach zu ungesund ist. Der andere Punkt wäre, man weiß ja heute aufgrund dieser modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Menschen ja innerlich sehr unterschiedlich ticken. Es gibt ja die Eulen und die Lerchen und auch die Durchschnittstypen. Und wenn man das berücksichtigt, dann weiß man inzwischen, wenn Sie ein klassisches Dreischichtsystem nehmen, aus Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht, dann wissen Sie inzwischen, die Frühschicht ist für die Eulen eine Katastrophe. Für die Lerchen ist aber die Spätschicht eine Katastrophe. Warum rotieren wir zum Beispiel immer durch und muten den Eulen die Frühschicht und den Lerchen die Nachtschicht dazu? Da könnte man ändern. Man könnte wechseln nur zwischen zwei Schichten und müsste nicht mehr durchrotieren. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo die moderne Wissenschaft inzwischen helfen könnte. Das heißt, diese Daten müssten beachtet und umgesetzt werden. Auch ein ganz wichtiger Punkt hierbei noch. Ich glaube, man müsste für Nacht- und Schichtarbeiter die Arbeitszeiten insgesamt reduzieren. 30 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich für Nacht- und Schichtarbeiter müssen reichen, damit die Erholungsphasen zwischen den Schichtwechseln länger werden. Und das würde sich für Unternehmen auch rechnen. Man müsste es natürlich testen. Aber ich bin sicher, dass es so kommen würde, dass dann der Krankenstand sich so sehr reduzieren würde, dass im Endeffekt für die Unternehmen mehr leistungsbereite, gesunde Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
Schlaf macht uns leistungsfähiger. Ein großer deutscher Chemiekonzern schickt seine Angestellten deswegen in Powernap-Seminare. Dort lernen sie, sich bei einem Kurzschläfchen im Betrieb zu erholen. Ein medizintechnisches Unternehmen in Kalifornien zum Beispiel hat eine Schlafmaske entwickelt, die einen direkt in den Tiefschlaf befördern soll. Auch Sie, Petersborg, sagen, wer richtig schläft, wird produktiver. Wir müssen immer effizienter arbeiten. Warum sollen wir jetzt auch noch produktiver schlafen?
Ja, das ist eine gemeine Frage. Da haben Sie natürlich recht. Mir geht es eigentlich weniger darum, dass wir jetzt auch noch produktiver schlafen. Fakt ist, wir schlafen zu wenig oder zumindest die große Mehrheit in unserer Gesellschaft schläft zu wenig. Wir schlafen vor allem an Arbeitstagen, also unter der Woche zu wenig. Am Wochenende versuchen wir das auszugleichen. Die meisten schlafen am Wochenende viel mehr. Das reicht aber nicht. Was können wir tun? Ich schlage vor, man könnte auch sagen, wir fordern eine 4-Tage-Woche ein. Wir arbeiten nur 4 Tage, wir arbeiten also insgesamt weniger und haben 3 Tage Wochenende. Das wäre chronobiologisch perfekt. Das haben auch Studien gezeigt. Zeigt, dass dann die 3 Tage Wochenende reichen würden, um den Schlafmangel bei den 4 Tagen Arbeitswoche auszugleichen. Also da geht es nicht nur darum, produktiver zu schlafen, sondern vielleicht auch weniger zu arbeiten.
Es gibt erste Versuche im Alltag für mehr Ausgeschlafenheit zu sorgen. Der Kanton Basel-Stadt lässt die Schule neu erst um 8 Uhr statt wie bisher um 7.40 Uhr beginnen, abgestützt eben auf Empfehlungen der Schlafforschung. Gerade Jugendliche pflegen ja später ins Bett zu gehen und früh nicht aus den Federn zu kommen. Was halten Sie von solchen Maßnahmen?
Ja, ganz wichtig. Es ist tatsächlich auch das wissenschaftlicher Fakt, inzwischen eindeutig belegt, mehrfach bestätigt, dass in dem Alter ab 15 mit Einsetzen der Pubertät bis hin zum Erwachsenwerden, 20, 25 Jahren, alle Menschen, je nachdem, wie sie vom Chronotyp sind, besonders eulenhaft werden. Also die einen sind dann schwache Eulen, aber die meisten sind ausgeprägte extreme Eulen. Das heißt, der Durchschnitt der Menschen in diesem Alter gehört in die Kategorie Monstereule, wie ich sage. Und sie können diese Schüler nicht früher ins Bett stecken, weil sie dann chronobiologisch noch hellwach sind. Das heißt, wenn sie dann einschlafen, sind sie wahnsinnig unausgeschlafen. Das heißt, sie haben einen riesigen Schlafdruck. Aber meistens wird es so sein, dass sie gar nicht einschlafen können, sondern sie liegen wach im Bett, lenken sich ab, machen was anderes. Also dieses Phänomen Jugendliche, dass die abends so lange auf sind, bis 1-2 Uhr nachts teilweise, das ist völlig normal. Das ist biologisch gewollt offensichtlich. Dafür müssten die eigentlich aber auch bis 12-1 Uhr schlafen am Vormittag. Tun ja viele dann am Wochenende auch. Und die Schule beginnt aber oft vor 8, Sie haben es ja eben angesprochen, und da bringen schon 20 Minuten späterer Schulbeginn wahnsinnig viel. 20 Minuten späterer Schulbeginn heißt definitiv, die Schüler schlafen jede Nacht an den 5 Schultagen 15 Minuten mehr. Das ist wahnsinnig viel. Das heißt, dieses Argument der Konservativen oder oft auch der Lehrer oder der Eltern, wenn wir die Schule später beginnen lassen, dann geht ja auch nur später zu Bett, stimmt nicht. Man schenkt ihnen 20 Minuten späteren Schulbeginn und sie schlafen 15 Minuten mehr. Und wenn man jetzt weiß, dass der Schlaf so wichtig fürs Lernen ist, fürs Gehirn ist, dann ist es eigentlich ein Skandal, dass in unserer Gesellschaft die Schüler, diejenigen, die lernen sollen, diejenigen, die unsere Zukunft sind, dass die systematisch zu wenig schlafen, nur weil wir als Gesellschaft nicht bereit sind, für diese Schüler die Infrastruktur zu schaffen, dass die Schule dann beginnt, wenn diese auch tatsächlich wach und leistungsfähig sind. Das ist völlig absurd.
Von Eulen und Lerchen, ein Plädoyer für die eigene innere Uhr. Sie hörten den Wissenschaftsjournalisten Peter Spork. Sein Buch trägt den Titel Wake Up und ist vor kurzem im Hansa Verlag erschienen. Das war Kontext mit Sabine Bitter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.